danke, Goni, für die zwei Beispiele und auch für das Lied. Ich glaube, das hat uns schon viel gebracht. Ich glaube, ich habe nicht so viel da vor der Leinwand stehen. Dann mache ich das. Das ist das Thema der Zweifelnde oder der, auf Schweizerdeutsch der zweifelnde Glaube. Und Goni hat es ja schon gesagt. Die weltweite Losung 2020 lautet: Eben, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wenn jemand die Geschichte kennt, wir werden das heute so ein bisschen anschauen, dann kann man das nicht einfach so sagen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist so. Weil, wer hat das gesagt? Oder? Der hat das so gesagt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich kann nicht glauben, aber hilf mir. Es ist der herzzerreißende Schrei von einem Vater, der mit seinem kranken Sohn einfach keine Hilfe gefunden hat. Bei niemandem. Bei den Ärzten nicht, bei Heilern nicht, jetzt auch bei den Jüngern von Jesus nicht. Niemand kann seinem epilepsiekranken Sohn helfen. Dass man vielleicht ein bisschen weiss, was das ist. Man sieht, heute haben wir ein bisschen ein anderes Verständnis wie damals. Heute ist so eine Entladung im Hirn, wo dann so, es gibt ja verschiedene Formen, aber da wird eine sehr klassische, sehr häufige Form beschrieben, wo das passiert ist. Er kann einfach niemandem mehr vertrauen. Also muss man sich das vorstellen, der Vater. Überall geht er hin und niemand kann helfen. Er ist ganz verzweifelt. Geht es dir manchmal nicht auch so? Wir haben die biblischen Versprechungen, dass Gott nichts unmöglich ist. Gott ist nichts unmöglich. Aber warum werden denn so wenige geheilt? Und wenn Leute geheilt werden, wieso andere und ich nicht? Das kommt nachher. Wieso wird anderen geholfen, aber mir nicht? Im Neuen Gemeinde aktuell hat Doris Schmutz einen sehr guten Artikel im Bewegt geschrieben. Es ist eine sehr existenzielle Frage, die uns alle trifft. Uns Christen geht es ja auch so wie am Vater. Mindestens denke ich den meisten. Ich will ja glauben, kann aber irgendwie nicht. Ich kann nicht wirklich vertrauen. Ja, ich weiß, ich sollte glauben können, aber ich schaffe es nicht, wirklich Gott zu vertrauen. Ich weiß ja, dass ihm nichts unmöglich ist, aber meine Erfahrung sagt ja, es geht nicht immer. Wie können wir also das Jahreslos hilfreich verstehen, ohne dass wir uns selber einen unmöglichen Druck auferlegen? Ich muss glauben. Das funktioniert sowieso nicht. Jesus hat uns nicht wollen, ein schlechtes Gewissen machen, mit dem wir bis an unserem Lebensende rumlaufen müssen, weil wir denken, ich bin einfach einer, der zu wenig glaubt. Sondern die Geschichte ist etwas ganz Spezielles. Schauen wir reinschauen. Es gibt natürlich eine Vorgeschichte. Und die fängt schon viel früher an. Nicht erst mit der Verklärung von Jesus auf dem Berg, wo er dann mit dem Petrus, Johannes und Jakobus zu den anderen überforderten Jünger gestoßen ist. Wo das passiert ist, hat Jesus schon mehr als 2 Jahre lang mit seinen Schülern zusammengelebt und hat sie unterrichtet. Und sie haben ja vieles gesehen, auch was er gemacht hat. Er hat sie auch angestellt und ausgesendet. Und sie haben auch schon vieles erlebt. Aber interessant ist, dass das ja alles so, ja, schon immer wieder sehr herausfordernd für die Jünger vorwärts gegangen ist. Aber dann hat es einmal irgendwann einen ganz entscheidenden Punkt gegeben, wo Gott dem Petrus eine Erkenntnis geschenkt hat, wo ganz entscheidend war ist für das, was dann nachher passiert ist. Und Petrus sind plötzlich eben innerlich die Augen aufgegangen, wer Jesus ist. Du bist der Christus. Wir sehen, es ist ein Kapitel vorher, ist das dem Petrus geschenkt worden. Jesus ist der Messias. Er ist der Sohn Gottes, der versprochene Retter. Und als das von Petrus erkannt und ausgesprochen worden ist, hat Jesus angefangen, seine bevorstehenden Leiden zu verkündigen. Anzukündigen. Und dass er innerhalb von 3 Tagen würde auferstehen. Die Jünger haben mit dem irgendwie nichts können anfangen, weil der Messias, der stirbt ja nicht. Und das alles gehört zur Vorgeschichte. Und dann eine Woche bevor das passiert ist, da mit dem Vater und dem Sohn, eine Woche später steigt Jesus, wie gesagt, mit dem Petrus, dem Johannes und dem Jakobus auf einen Berg, wo Jesus eine Zeit lang eine Verwandlung erlebt, eine Metamorphose. Seine Kleider haben angefangen zu leuchten. Also das heisst, wie niemand kann auf Erde das so weiss machen. Mose und Elia sind erschienen und Jesus hat etwas mit ihnen besprochen. Und dann hat Gott aus der Wolke geredet: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Ihn hört. Vielleicht kann man sich ein bisschen drin sich versetzen und man weiß ja, das ist ein ganz besonderer, heiliger, wichtiger Moment gewesen. Und dann steht in Markus 9, wo das passiert ist, bei ihrer Rückkehr fanden sie die anderen Jünger zusammen mit einigen Schriftgelehrten mitten in einer großen Volksmenge. Die Schriftgelehrten hatten die Jünger in ein Streitgespräch verwickelt. Als die Leute Jesus sahen, liefen sie ihm aufgeregt entgegen und begrüßten ihn. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er sie. Einer aus der Menge antwortete: Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist beherrscht wird. Wenn dieser Geist Gewalt über ihn gewinnt, wirft er ihn zu Boden. Dann tritt dem Jungen Schaum vor den Mund. Er knirscht mit den Zähnen und bleibt schließlich bewusstlos liegen. Ich habe schon deine Jünger angefleht, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Wir gehen gerade weiter zum 2. Punkt. Der Unglaube der Jünger setzt Jesus zu. Die Schriftlesung hat geendet mit: Aber sie waren machtlos. Also die Jünger sind machtlos gewesen. Und so geht es doch uns immer wieder. Sie glauben, sie tun, was Jesus ihnen gezeigt hat. Also sie denken, dass wenn man es jetzt so macht, wie es Jesus gemacht hat, dann muss das funktionieren. Aber es funktioniert nicht. Was ist los? Warum? Warum geht es nicht? Warum sind wir Christen oft so machtlos? Die Geschichte geht weiter. Da rief Jesus: Warum vertraut ihr Gott so wenig? Wie lange muss ich noch bei euch sein und euch ertragen? Bringt das Kind her zu mir. Sie brachten es. Als aber der böse Geist Jesus erkannte, zerrte er den Jungen hin und her. Der stürzte zu Boden, wälzte sich umher und der Schaum stand ihm vor den Mund. Er hat also gerade einen Anfall gehabt. Wie lange leidet er schon darunter? Fragt Jesus den Vater. Der antwortete: Von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Wenn ich kann? Wenn ich kann, fragt Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Und jetzt kommt eben dieser entscheidende Satz, jetzt hier eben nach Hoffnung für alle, nicht nach Luther. Luther ist es natürlich viel kompakter, viel eben, dass ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und verzweifelt rief der Mann: Ich vertraue dir ja. Hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Markus 9, 19 bis 24. Also wir sehen, die Geschichte nimmt einen dramatischen Verlauf. Jesus ist enttäuscht über seine Schüler. Sie vertrauen Gott nicht wirklich. Und wir sehen jetzt das Bild vom Raphael. Da sehen wir einfach so den Unterschied in einem Bild. Oben die Verklärung mit diesen drei Jüngern und unten dann das Nichtvermögen der Jünger. Also alles in einem Bild. Das ist schon spannend. Die ganze Spannung von dieser Geschichte ist in diesem Bild drin. Obendran, Jesus ist quasi in den Zustand versetzt worden, wo er wird haben, nach seiner Auferstehung. Also ist das schon mal vorweggenommen, seine Herrlichkeit, wo er wahrscheinlich mit, wir wissen es nicht, was sie besprochen haben, der Elia und Mose, wahrscheinlich seine Vollendung. Jesus ist da einfach irgendwie auch gestärkt worden. Er ist irgendwie wieder ganz neu auch ausgerüstet worden. Selber ist im Vertrauen zu seinem Vater. Er ist auch gestärkt worden für seinen Leidensweg. Wir wissen halt alles, wie das ausgegangen ist, aber wenn man das denkt, was alles dann auf Jesus gelastet hat, hat er das gebraucht. Und so eine wunderbare Begegnung auch mit Gott und mit dem, was dann wird sein nachher. Es ist ja so wie jetzt die letzten Tage, wo wir da unten im Nebel gewesen sind, oben dran ist die Sonne, schönstes Wetter und Schneeberge und in der Sonne ist warm und alles und toll, und wenn man dann wieder runterfährt in die Niederungen, dann ist alles grau und düster und ja, es ist von oben gegen runter, ist fast schlimmer als nur unten bleiben. Und da merken wir, wenn man, auch Jesus ist in die menschliche Niederung runtergekommen, vom Berg runtergestiegen, und was war da gewesen? Zweifel, Unglauben, Machtlosigkeit. Also zu dem, was vorher war, was für ein unglaublicher Unterschied, was für eine andere Welt. Jetzt ist die Welt der Realisten gekommen, es ist die Welt der Sachlichkeit, vom Machbaren. Es hat Jesus wehtut zu sehen, dass wir Menschen und noch dazu seine Schüler genauso menschlich und gottlos denken wie der Rest der Menschheit. Gar kein Unterschied. Das ist interessant in der Bibel, dass die Propheten Jesaja, der Elia, Hosea und Jeremia schon damals beklagt haben, dass das Volk Gottes Gott das Vertrauen verweigert. Sie haben genauso wie Jesus das ausgerufen und gesagt, wie lange muss ich das noch erleiden? Er hat auch gewusst, wenn er dann am Kreuz stirbt, wenn er dann aufersteht und wenn dann die Herrlichkeit kommt, wenn dann alles zur Vollendung geht, dann wird der Zustand vorbei sein. Wie lange muss man das noch erleiden mit uns zusammen? Und das haben die Propheten schon beklagt. Und da können wir nur sagen, ja, genau so ist das Menschengeschlecht. Wir alle, oder? Es hat niemand Jesus mit eigenen Augen gesehen. Also wir alle haben von Jesus nur vom Hörensagen vernommen. Von der Bibel wissen wir von Jesus. Und das weiß Jesus, das weiß Gott, das ist schwierig. Schwierig jetzt, nach dem Hörensagen von dem, was Jesus alles gemacht hat, ihm jetzt wirklich zu vertrauen. Sogar dann, wenn wir wollen. Also es geht uns Menschen genauso wie dem Vater von dem Bub. Ich glaube, es ist niemand da, der nicht will glauben. Also wir alle wollen glauben, wir wollen vertrauen. Und so wie in dieser Geschichte, die auch Goni gelesen hat, dann kommt der Unglaube und flüstert uns dann etwas anderes ein. Es ist doch so. Wir wollen glauben, aber können nicht glauben. In diesem Dilemma stehen wir. Wir haben einfach nicht wie Jesus die Beziehung zu Gott. Für Jesus ist es einfach selbstverständlich gewesen, zu vertrauen. Er hat den Vater gekannt, er ist ja vom Vater gekommen. Er war dem Vater gehorsam gewesen. Und hat ja immer wieder erlebt, wenn einem Vater vertraut, dann passiert das, was wir Wunder nennen. Für Jesus war es kein Problem gewesen, Gott zu vertrauen. Und darum war er der Messias gewesen, der Retter. Und sein Vertrauen ist sogar auch geprüft worden. Ihr habt es schon gesehen. Im Garten Gethsemane. Wenn man denkt, was auch dort Jesus dieser Prüfung ausgesetzt war. Und wenn sogar Jesus hat müssen Vertrauen lernen an dem, was er gelitten hat, wie uns Hebräer 5,7 sagt, dann ist der Akt vom Vertrauen bei uns ungleich grösser. Also der schon vom Vater kommt, wo ständig in Verbindung mit dem Vater gestanden ist, hat müssen Vertrauen lernen. Wenn er schon hat müssen Vertrauen lernen, wie viel mehr denn wir? Und darum eben die verzweifelte Bitte vom Vater an Jesus ist das einzige Richtige auch für uns. Ja, das habe ich gesagt. So wie das Lied, das über das Jahreslos ist, eigentlich auch ein Gebet ist, ist das eigentlich unser Gebet. Das Gebet von uns Christen, wo wir glauben wollen, aber nicht glauben können. Wir können nicht Vertrauen produzieren. Wenn der Zweifel an uns nagt, können wir nicht Einfach den Zweifel auf die Seite schieben und sagen, ist gut, ich will jetzt glauben. Es funktioniert nicht. Unsere einzige Chance ist das Gebet von dem Mann, hilf meinem Unglauben. Wir müssen zu Gott kommen, zu Jesus kommen, mit dem Problem, dass wir zweifeln, dass wir nicht glauben können. Der Verlauf der Geschichte zeigt uns, dass wir Jesus vertrauen können, weil er für uns vertraut, für uns glaubt und für uns handelt. Also da, wo das Unvermögen der Jünger ist, da ist Jesus. Darum noch der dritte Punkt. Jesus heilt das epileptische Kind. Die Geschichte geht so weiter. Als Jesus sah, dass die Menschenmenge immer größer und größer wurde, bedrohte er den bösen Geist. Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, verlass dieses Kind und kehr nie wieder zu ihm zurück. Da stieß der Dämon einen Schrei aus, zerrte den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die meisten sagten, er ist tot. Aber Jesus nahm seine Hand und half ihm aufzustehen. Das ist wie bei der Totenauferweckung, wo er das Mädchen auferweckt hat. Ich habe in der Hand genommen und er ist aufgestanden. Was heißt das? Jesus kann heilen. Jesus hat die Macht zu heilen und kann sogar Tote auferstehen lassen. Mit dem Verstand wissen wir das. Aber vertrauen wir auch mit dem Herz, wo Nein sagt? Das ist ja das Vertrauen, oder? Wir wissen, das müsste eigentlich gehen, aber das Herz, wir können nicht wirklich ihm ganz vertrauen. Und Jesus macht es einfach. Er hat einfach Macht über alle Krankheiten und Dämonen. Jesus kommt zu seinem Ziel, finde ich selbstverständlich. Und darum lernen wir von Jesus, wie einfach Vertrauen ist. Dann nach Hebräer 12, Vers 2 sollen wir zu Jesus aufschauen. Er ist nämlich der Urheber und der Vollender vom Glauben. Von unserem Glauben, von deinem Glauben, von meinem Glauben. Merkt, auf was ich raus will. Also wir haben nicht einfach Glauben oder wir können jetzt das einfach glauben, sondern Gott wirkt den Glauben in uns. Er ist der Anfänger, der Urheber und Vollender vom Glauben. Und Glauben bedeutet eben nicht irgendetwas Irrsinniges für wahr halten zu müssen, sondern Glauben bedeutet einfach, so wie Jesus, Gott zu vertrauen. Und in dem Vertrauen zu wachsen. Sind ihr alle einmal so kontinuierlich gewachsen im Glauben? Dann passiert irgendetwas, dann gibt es irgendwie Rückschläge. Also plötzlich glauben wir weniger. Oder es gibt eben Tiefschläge, wo man dann auch plötzlich nicht mehr glauben können. Manche Christ hat dann alles hergeworfen. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr glauben. Wo ist denn Gott? Das ist tragisch, oder? Wenn man den Glauben ganz verliert. Aber es ist gut, wenn man ein bisschen abstürzt, aber dann geht es wieder aufwärts. Jesus selber war Mensch gewesen. Er war zwar Gott, aber er war auch ganz Mensch. Und er weiß, wie sehr Menschen zweifeln können. Hat er zum Beispiel den Vater gesehen. Und er geht uns voran, er nimmt uns an. Er nimmt uns sogar an der Hand und er hebt uns fest. Also, er hebt uns nicht nur ein bisschen, er hebt uns wirklich ganz fest. Jesus lebt einfach sein Vertrauen in den Vater. Er hat es einfach gelebt. Er hat es einfach gemacht. Werden wir also wie Kinder und fangen an, Schritt für Schritt dem himmlischen Vater zu vertrauen. Immer wieder von Neuem. Und das Schöne ist, er ist ja der Urheber und der Vollender von unserem Glauben. Jesus glaubt für uns. Und sein ganzes Verhalten drückt Vertrauen aus. Und darum hat Gott geheilt, weil Jesus vertraut hat. Jesus hat gewusst, Gott ist einfach stärker als die Krankheit, wie der Krankheitsgeist. Und lassen wir uns jetzt einfach von Jesus an der Hand nehmen. Wir müssen nicht uns den Druck auferlegen, ich muss jetzt glauben. Aber jetzt hat es noch einen ganz entscheidenden Schluss. Die Jünger haben ihn nämlich später gefragt, warum sie den Geist von der Krankheit nicht haben können austreiben. Und die Antwort von Jesus lautet in Markus 9, Vers 29, solche Geister können nur durch Gebet und Fasten vertrieben werden. Kann jemand mit dem etwas anfangen? Ich habe lange mit dem nichts. Ich auch denke, ja, Fasten können wir sowieso weglassen. Das ist nicht in allen Handschriften, aber wahrscheinlich ist es eben die ursprüngliche Art, weil es schwieriger ist mit Fasten als ohne Fasten. Was bedeutet das denn, Gebet und Fasten? Also das Verrückte ist, dass jetzt Jesus Glauben und Gebet gleichsetzt. Also das Gebet steht für den Glauben. Ja, schon später mehr auch nicht. Und Fasten bedeutet, sich Zeit fürs Gebet zu nehmen. Eben Zeit für Gott nehmen. Es geht nicht um den Verzicht, sondern ich habe jetzt einfach Zeit für Gott. Und Beten nimmt eben den Platz vom Glauben ein. Fasten, Gebet, Zeit mit Gott verbringen. Wie in dieser Geschichte von dir, was dann drin geht. Und ich kann euch sagen, es gibt keine Abkürzung. Jeder Christ muss durch die Schule von Jesus. Und eben, ich sage es nochmal, und darum eben zum Schluss. Die Schule fängt an. Die Schule fängt an mit dieser verzweifelten Bitte, hilf meinem Unglauben. Das ist ein Gebet, das Gott hundertprozentig erhört. Also wenn wir so zu Gott kommen, so ohnmächtig, dann hört Gott unser Gebet. Und so, das 2020 zu erleben. Man kann, was will. Nicht wir müssen stark sein, nicht wir müssen irgendwie jetzt einen unglaublichen Glauben haben. Wir müssen ja nur einen Glauben haben, so gross wie Senfkorn, oder? Jesus ist der Urheber und der Vollender von unserem Glauben. Jesus geht mit uns Schritt für Schritt durch die Schule vom Glauben, wie mit den Jüngern. Und die Jünger haben es natürlich dann alle schon gecheckt, oder? Ja, wir kennen die Geschichte, oder? Wir sind Menschen. Eben, wir haben manchmal so Rückschläge, so Rückfälle. Aber dann wieder zu bitten, Herr, hilf meinem Unglauben. Und dann geht es wieder weiter und weiter. Und Gott kann durch uns Wunder wirken, wenn wir ihm so kindlich vertrauen, wie Jesus vertraut hat. So sei es. Amen.